Ja, es ist so schön, mal wieder bei euch in der Chapel zu sein. Ich bin öfter mal hier. Aber zum Predigen das allererste Mal, das ist richtig toll. Und ich freue mich riesig, dass wir miteinander Ostern feiern können. Ostern ist einfach das Fest. Also in der Publikumskunst ist Weihnachten vielleicht ein bisschen höher angesiedelt, aber wir, die wir wirklich mit Jesus leben, wir wissen, zumindest in diesem Doppelpack, Karfreitag und Ostern, es gibt nichts Höheres, es gibt nichts Größeres. Wir feiern heute, dass Jesus auferstanden ist. Und ich finde es eine total coole Reihe, die ihr da angefangen habt. Credo, da geht es natürlich um Tradition, christliches Glaubensbekenntnis, Apostolikum aus dem 4. Jahrhundert oder wie auch immer. Gabriel hat einen ganz, ganz genialen Start hingelegt am Freitag, wo es darum ging, hey, was bedeutet das Kreuz für uns? Welche Power steckt da drin? Und heute machen wir weiter mit Auferstanden. Auferstanden am dritten Tag. Und Credo, das ist nicht nur Tradition, das ist nicht nur christliche Lehre, Dogma. Credo bedeutet, ich glaube. Und ich finde es ganz interessant, dass die frühen Christen, die dieses Bekenntnis formuliert haben, dass sie nicht gesagt haben, wir glauben, was machen wir da gemeinsam, sondern es geht um mich. Ich brauche einen persönlichen Glauben. Wenn ich nicht einen persönlichen Glauben habe, dann habe ich nicht begriffen, worum es bei Jesus und bei Gott überhaupt geht. Und wir wollen es durchbuchstabieren. Was heißt es für mich, an Jesus zu glauben? Was heißt es für mich, zu glauben, dass er auferstanden ist? Da wollen wir jetzt heute reingehen. Und ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht von der Grabeskirche in Jerusalem. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war. Israel ist eine Reise wert. Hey, ich sag's euch, da müsst ihr unbedingt mal hinfahren. Aber ehrlich, ich finde Galiläa ist der Höhepunkt. Einfach da am See Genezareth zu sein, zu schauen, wo Jesus da seine Jünger berufen hat, wo er die Bergpredigt gehalten hat, wie das war mit den Fischern und so weiter. Man kommt natürlich auch nach Jerusalem und dann musst du, das ist ein absolutes Muss, auch in der Grabeskirche vorbeischauen. Angeblich ist es die wichtigste christliche Kultstätte, Pilgerstätte, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und die Massen zertreten sich dort natürlich, vor allem jetzt an Ostern, ist immer ganz viel los und so. Aber ehrlich gesagt, ich fand's furchtbar. Es gibt wenig Abtörnenderes als die Grabeskirche in Jerusalem. Es ist der Ort, wo so richtig deutlich wird, wie zerstritten die Christen sind. Und das ist richtig schrecklich. 6 verschiedene Konfessionen teilen sich das Hausrecht in der Grabeskirche und sie streiten über alles, was du dir nur vorstellen kannst. Das ist ganz, schon wenn du an die Kirche ranläufst, siehst du das, wenn ihr mal da seht, dieses, auf der rechten Bildhälfte gibt es 3 Fenster und unter dem mittleren Fenster steht eine Leiter. Die hat einer vergessen wegzuräumen. Und man schätzt, die steht da seit 200 Jahren. Auf den ersten Bildern von der Grabeskirche, das war 1853 die erste Fotografie, da steht die auch schon da. Und irgendeiner hat die hingestellt und die steht da immer noch. Jeden stört's, wirklich, jeder stört diese Leiter, diese blöde Leiter, die da rumsteht. Aber sie steht noch da, weil die verschiedenen Kirchen, die zuständig sind, sich nicht einigen können, wer dafür zuständig ist, sie wegzuräumen. Das ist wirklich wahr. Und wenn ihr nach innen geht in die Grabeskirche, ist genau dasselbe in grün. Da gibt es diese Grabeskapelle, wo das eigentliche Grab von Jesus gezeigt werden soll. 5 verschiedene Kirchen sind da zuständig. Alle paar Minuten rennt ein anderer rein und beweihräuchert das Ganze und so. Aber dann gibt es noch ein zweites Grab, irgendwo 10 Meter weg in der Ecke. Gehört zur äthiopisch-koptischen Kirche. Die sagen, hier in diesem Loch, da sind auch ein paar Knochen, das ist das eigentliche Grab von Jesus. Und dann haben die Archäologen vor einiger Zeit das sogenannte Gartengrab entdeckt. Das ist ein paar hundert Meter. Das passt ein bisschen besser mit diesem Felsengrab zu den biblischen Berichten. Und jetzt kannst du dir aussuchen, 3 verschiedene Gräber, wo Jesus drin gelegen haben soll. Wie willst du da richtig Ostern feiern, wenn du nicht mal weißt, wo haben sie ihn denn eigentlich reingepackt? Und wenn ihr mich fragt, würde ich sagen, ist doch egal. Schnurz, egal, völlig egal, in welchem Grab Jesus mal gelegen hat. Das Wichtige ist, dass er rausgekommen ist, dass er auferstanden ist, dass das Ding leer ist, wo auch immer es war. Und das ist gut. Und wenn du da hinkommst in die Grabeskirche, du siehst diese Massen, dann willst du eigentlich den Leuten zurufen, wie der Engel das den Frauen zugerufen hat im Lukas-Evangelium. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Und jetzt wollen wir einfach so ein bisschen gemeinsam überlegen, was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist? Was bedeutet es für uns? Was bedeutet es für mich ganz persönlich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wir schauen dazu einfach den biblischen Bericht an, wie er im Matthäus-Evangelium steht. Matthäus 28, ich lese euch die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat heran, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken vor Furcht über ihn und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel redete die Frauen an und sagte, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt, und sie gingen schnell weg von dem Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Das ist passiert. Und mal ganz ehrlich, die waren alle geschockt. Keiner hat damit gerechnet, egal ob das die Wachen waren, die da auf das Grab aufpassen sollten, egal ob das die Frauen waren, die da rausgehen wollten, um Jesus so einen letzten Liebesdienst zu erweisen, ihn nochmal so einzusalben für die Zeit, in der er im Grab liegen wird, egal ob es die Jünger waren, egal ob es Pilatus war, egal wen du anguckst, keiner hat damit gerechnet. Es war etwas völlig Unvorbereitetes, etwas völlig Schockierendes und ganz ehrlich, uns geht es eigentlich auch so. Jeder Mensch denkt eigentlich, der Tod ist endgültig. Wir wissen das. Es gibt so ein paar Glücksfälle, wenn du jemanden wiederbeleben kannst. Du legst ihm so eine Elektromaschine auf den Brustkorb und dann zittert es. Aber es funktioniert nur maximal ein paar Minuten, nachdem das Herz ausgesetzt hat, nachdem das Gehirn aufgehört hat, Ströme zu senden, wenn einer mal einen Tag lang tot ist oder zwei an einem Kühlfach gelegen hat, da kannst du lange Strom durchjagen, da wird nichts mehr passieren. Der Tod ist endgültig. Und das ist allgemeines Erfahrungswissen der Menschheit. Und deshalb, wieso sollte jemand nach 3 Tagen plötzlich wieder lebendig werden, wenn er richtig tot war? Nicht scheintot, nicht irgendwie was schiefgegangen, sondern wenn er wirklich tot war, das gibt's nicht. Keiner hat damit gerechnet. Und doch ist es passiert. Die Frauen kamen zum Grab am frühen Morgen, Erdbeben, ein Engel sitzt da, er ist gekleidet wie ein Blitz und er sagt, hey, falsche Adresse, seid ihr irgendwie seid ihr hier verkehrt, denn er ist nicht mehr da. Seht die Stätte, wo er gelegen hat, er hat das Grab verlassen, er ist auferstanden, er lebt, wie er es gesagt hat. Er hat es vorher angekündigt und trotzdem konnten sie es nicht fassen. Es ist ein Riesenwunder. Auferstehung ist ein Riesenwunder. Nicht nur ein kleines Wunder, es ist ein richtiges Megawunder. Wenn du mit kleinen Wundern ein Problem hast, es gibt so Leute, die sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat oder dass er über den See Genezareth marschiert ist zu Fuß. Dann hast du mit Auferstehung ein echtes Problem, weil das ist ein Wunder, das es in sich hat. Und Paulus hat es mal zusammengefasst so für uns in Römerbrief in Kapitel 4. Da sagt er, da zählt er die wirklich großen Wunder auf die es wirklich ankommt, die unseren Glauben wirklich herausfordern, die eine echte Challenge darstellen. Da geht es um Abraham, den Vater des Glaubens, und dass wir ihm folgen sollen, dass wir denselben Glauben entwickeln sollen, wie Abraham gehabt hat, dass wir an denselben Gott glauben sollen, an den er geglaubt hat. Und er zählt da 3 Dinge auf. Er sagt, das erste Megawunder, das völlig unseren Horizont übersteigt, das ist, dass Gott den Gottlosen gerecht macht. Dass du angenommen bist, dass ich angenommen bin, obwohl wir Menschen sind, die uns selber, die sich selber nicht mögen manchmal, ne? Obwohl an uns so viel ist, was unausstehlich ist, obwohl wir so viele Fehler machen, obwohl wir so krass versagt haben, obwohl wir uns gegen Gott auflehnen. Es kann niemand ihn hindern, uns zu lieben und ja zu uns zu sagen, uns zu sich zu holen. Das ist das Wunder von Karfreitag. Dafür ist Jesus Mensch geworden. Und das zweite große Wunder, was Paulus da aufzählt am Ende, das ist, dass Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Das sprengt auch unseren Horizont total. Wo gar nichts war, das können wir uns gar nicht vorstellen, ne? Dass nichts war, einfach nichts. Dass Gott ein Universum ins Leben gerufen hat. Du kannst es berechnen mit der Einsteinschen Formel E gleich mc Quadrat, wie viel Energie da notwendig war, um dieses Universum ins Leben zu rufen. Das ist unvorstellbar, solche Mengen. Wir wissen, wenn du ein paar Gramm zurückverwandelst bei der Atombombe von Masse in Energie, was da frei wird, und Gott hat den umgekehrten Weg gewählt, hat aus Energie das Universum gemacht. Unvorstellbar. Und das nur, weil er einen Ort schaffen wollte, an dem wir leben können, als sein geliebtes Gegenüber. Weil er Gemeinschaft gesucht hat mit uns als seinen geliebten Geschöpfen. Und das dritte große Wunder, was Paulus aufzählt in Römer 4, das ist, dass Gott die Toten lebendig macht. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass der Tod überwunden wird und besiegt ist. Und Jesus war nur der Erste. Natürlich war das die Initialzündung, auf die alles ankommt. Aber wir werden ihm folgen. Gott macht uns lebendig über den Tod hinaus. Und wir werden ewig leben. Was für ein geniales Wunder. Und das feiern wir an Ostern. Deswegen ist heute so ein großartiger, so ein wichtiger Tag. Wir dürfen leben, weil Jesus auch lebt. Auch wenn wir sterben, es hat kein Ende. Ja, warum ist es so wichtig, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass das Grab wirklich leer war? Warum ist das so eine entscheidende Frage? War es leer oder war es nicht leer? Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Und wir sollten an der Stelle einfach nicht mit zu wenig zufrieden sein. Uns nicht einreden lassen, das spielt so keine, ist nicht so entscheidend und so. Ne? Zunächst mal möchte ich einfach sagen, warum es plausibel ist. Warum ist es naheliegend, dass es wirklich so gewesen ist, dass Jesus sein Grab leergeräumt hat. Das können wir, wenn wir diese ganzen biblischen Berichte anschauen, können wir es eigentlich ganz gut nachvollziehen, dass es so gewesen sein muss. Wir sehen es daran, dass zunächst mal nur Widerstand da war. Keiner wollte das haben, keiner konnte es sich vorstellen, sondern Jesus musste jeden einzeln überzeugen. Jedem ist er erschienen. Und es gibt eine lange Liste, wie das so einen nach dem anderen ging. Und jeder hatte erstmal Mühe, das zu schlucken und sich damit abzufinden. Sie konnten, obwohl er es vorher gesagt hat, sie könnten es sich nicht vorstellen. Und wir sehen es auch daran, dass die ersten Osterzeugen zwei, nach anderen Berichten drei, Frauen waren. Nichts gegen Frauen, ne? Wir lieben Frauen, ohne Frauen wäre aufgeschmissen als Männer, ohne Frauen wäre aufgeschmissen als Kirche. Aber damals muss man einfach wissen, Frauen waren nicht so viel geachtet als Zeugen vor Gericht zum Beispiel, wenn es wirklich darauf ankam, in Verhandlungen und so wie Männer. Ein Mann als Zeuge hat einfach mehr zu sagen gehabt und Jesus sagt, ist mir völlig egal, ich mache zwei Frauen zu den ersten Zeuginnen meiner Auferstehung. Und dann merken wir, hey, wenn das einer gefaked hätte, das hätten die schon besser hingekriegt. Ne? Da hätte man eine Heldenstory draus gemacht für Petrus. Petrus war der Erste und dann kam und so, aber nein, Jesus hat es auf den Kopf gestellt, er hat zwei Frauen zu Zeugen gemacht, er hat jeden Einzelnen überzeugt und ganz ehrlich, es gab die wildesten Geschichten, wie das Grab leergeräumt geworden ist, aber keiner hat es geleugnet. Die Christen hatten zuerst mal so ihre eigenen Ideen, wir lesen es im Johannesevangelium, Maria von Magdala kommt hin, das Grab ist leer und sie denkt, der Gärtner hat die Leiche irgendwie verräumt. Sie begegnet Jesus, er erkennt ihn nicht, sie fragt, Herr, sie denkt, er ist der Gärtner, hast du ihn weggeräumt? Sie haben meinen Herrn weggenommen. Oder die Soldaten, die ganzen Gegner von Jesus, sie haben diese Theorie in die Welt gesetzt. Ja, die Jünger sind bei Nacht gekommen, haben den Leichnam geklaut. Aber wieso hätten sie das machen sollen, wenn sie nicht geglaubt hätten, dass Jesus auferstehen kann? Was hätten sie davon gehabt? Sie waren nur in Lethargie, sie waren in Depression, sie waren in Trauer, sie hatten keine Motive dafür. Dass Jesus sie überzeugt hat, dass das Christentum die größte Religion der Welt geworden ist, dass diese Botschaft von der Auferstehung die Siegesbotschaft schlechthin in der Welt geworden ist, das hat nur funktioniert, weil sie Jesus wirklich persönlich begegnet sind und weil er ihren Unglauben persönlich, in einer persönlichen Begegnung überwunden hat. Deshalb ist das Grab leer. Und das dürfen wir glauben. Auch wenn manche Leute uns was anderes einreden wollen. Manchmal gibt es sogar Theologen, die dran zweifeln, die dann so Zeug verbreiten wie, Jesus ist schon irgendwie auferstanden, aber er ist auferstanden in das Bewusstsein der Gläubigen oder in die Botschaft des Kerygma der Kirche oder so. Und da musst du sagen, hey, ist doch Bullshit. Wenn da wäre doch gar keine Power dahinter. Und das ist das Entscheidende, dass alles neu wird, weil Jesus auferstanden ist. Und ich möchte einfach noch drei Dinge nennen, die theologisch sehr, sehr wichtig sind, weshalb es so wichtig ist, dass Jesus auferstanden ist. Das erste ist das biblische Menschenbild. Nach der Bibel ist der Mensch eine Einheit aus Leib, Seele und Geist. Und wir leben, weil Gott uns erschaffen hat. Nicht nur, weil da zwei Zellen irgendwie sich vereinigt haben oder so, sondern es ist immer ein schöpferischer Akt, dass ein menschliches Leben entsteht. Und wenn Gott seinen Atem wegzieht, sagt die Bibel, dann sind wir zerfallen, zu Staub, dann ist nichts mehr da. Und genauso gilt es für das ewige Leben. Wir leben nicht automatisch in alle Ewigkeit. Diese ganzen Sachen von, die Seele schwirrt da rum und dann kriegt sie einen neuen Körper und Reinkarnation. Also das ist alles völlig unbiblisch. Biblisch ist, wir werden ewig leben, wenn Gott uns ein ewiges Leben schenkt durch einen Schöpfungsakt. Wenn wir tot sind, sind wir tot. Aber Gott will nicht, dass wir sterben, sondern er will, dass wir ewig leben. Und dann bekommen wir unsere Seele zurück. Die lebt quasi in der Erinnerung Gottes weiter. Es gibt eine Kontinuität in unserer Persönlichkeit. Das, was du heute geistlich als Fundament legst, das wirst du in der Ewigkeit haben. Die Liebe, die Teil deines Lebens wird, sagt die Bibel, lebt in Ewigkeit, in dir weiter, in deiner Person. Aber es geht nur, wenn Gott dir einen neuen Körper gibt. Wenn wir überkleidet werden, wenn wir neu bekleidet werden. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass Jesus als Erster dieses Grab verlassen hat, dass er leiblich auferstanden ist und wir werden ihm nachfolgen. Ein zweiter Punkt ist der, es geht um reale Veränderung. Es ist eine geistliche Sache, dass alles neu wird, weil Jesus auferstanden ist. Es geht darum, dass die Macht des Todes überwunden wird. Und da muss wirklich was gebrochen werden. Da muss ein Triumph stattfinden. Es geht nicht nur darum, dass wir die Angst vor dem Sterben verlieren. Das ist nicht Psychotechnik, worum es da eigentlich geht. Es geht darum, dass die Macht des Todes wirklich gebrochen wird, dass er keinen Anspruch mehr hat auf unser Leben, dass wir weitergehen dürfen in das Leben hinein, in das Ewige, das Gott uns bereithält. Es geht darum, dass die Macht der Sünde gebrochen wird in unserem Leben. Die will uns in den Tod hineinführen, sie will uns kaputt machen. Und es geht nicht nur darum, dass wir ein paar Schuldgefühle hinter uns lassen können, sondern es geht darum, dass wir wirklich Vergebung bekommen und dass diese zerstörerische Macht der Schuld und der Sünde keinen Anspruch mehr hat auf unser Leben. Es geht darum, dass wir all diese Dinge, die uns klein halten wollen, die uns nach unten ziehen, die uns festhalten im Alten, die uns daran hindern, dass wir wirklich Freiheit gewinnen, all diese Ketten, die uns binden, dass die gebrochen werden. Und das ist nur möglich, weil Jesus einen echten Sieg errungen hat, nicht nur einen Pseudosieg, weil er wirklich auferstanden ist. Und es ist auch unbedingt notwendig, denn sonst würden wir hier eine furchtbare, schreckliche Show abziehen als Gemeinde Jesu, als Kirche, als Reich Gottes, die der größte Bluff in der Geschichte der Menschheit wäre. Paulus schreibt es so in 1. Korinther 15, in diesem Auferstehungskapitel, dass er sagt, hey, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube umsonst. Er wäre nichtig, er wäre leer, er wäre für die Katz. Und wir als Christen, wenn wir das verkaufen den Leuten, wären die größten Betrüger der Geschichte. Wir würden was den Leuten vormachen, was es nicht in echt gibt. Das wäre wirklich der größte Bluff, den wir uns vorstellen können. Und mal ganz ehrlich, wer von uns hätte Lust auf sowas? Dafür willst du nicht dein Leben geben. Dafür investierst du dich nicht. Und wir sind viele hier, die sagen, Herr Jesus ist meine Nummer eins. Für ihn gebe ich alles. Ich gebe mein Bestes für Gott. Und das würdest du doch nicht machen, wenn du insgeheim immer denken würdest, aber vielleicht ist alles nur Theater. Frommes Theater vielleicht. Aber eigentlich leer. Vain. Nein, Jesus ist wirklich auferstanden. Und deshalb hat er den Tod besiegt. Deshalb hat er die Sünde besiegt. Deswegen hat er das Alte besiegt, was uns festhalten will. Deswegen können wir nach vorne gehen und wissen, er gibt uns Teil, echten Anteil an seinem Sieg, an dem Triumph, den er an Ostern errungen hat. Und die Frage ist, was bedeutet es wirklich für mich persönlich? Und das müssen wir uns wirklich klar machen, hey, das hat riesige Auswirkungen auf unser ganz persönliches Leben. Ostern bedeutet Neuanfang auf allen Gebieten. Das ist auch in diesen Texten, die ich gelesen habe, in diesem Text sehr, sehr deutlich. Da geht was von vorne los. Die Menschen, die ihre totale Perspektive verloren hatten, die sich versteckt haben, das können wir alles lesen, die gedacht haben, schnell zurück in mein altes Leben, das war die Pleite schlechthin, mit Jesus nach Jerusalem zu gehen und so, die haben neue Hoffnung bekommen, sie haben eine neue Perspektive bekommen. Jesus sagt es zu ihnen, sagt zu den Frauen, sagt zu meinen Jüngern, geht nach Galiläa. Galiläa ist der Ort, wo alles angefangen hat. Galiläa ist der Ort des Neubeginns. Im Markus-Evangelium heißt es noch, sagt den Jüngern und Petrus, steht es ausdrücklich. Warum? Weil Petrus am schlimmsten versagt hatte. Weil er Jesus am meisten enttäuscht hatte, als er ihn dreimal verleugnet hat. Und da sagt Jesus, hey, ich habe einen Neuanfang für euch. Geht nach Galiläa, dann werde ich mit euch neu durchstarten. Egal was gewesen ist, wir lassen es hinter uns. Jetzt kommt eine neue Ära, weil ich lebe. Und ich muss euch an der Stelle einen Witz erzählen. Ein Osterwitz, gibt Osterwitze. Josef von Arimathäa kommt am Abend des Tages, an dem Jesus gekreuzigt wurde, zu Pontius Pilatus. Und er sagt, hey Pilatus, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Der Mann, den du da gekreuzigt hast, Jesus von Nazareth, ich hätte gerne seinen Leichnam. Denn ich möchte ihn in mein eigenes Grab legen, das ich eigentlich für mich habe machen lassen. Und Pilatus sagt, hast du einen Vogel? Überleg mal, was für ein Schweinegeld dieses Grab gekostet hat. Jahrelang haben sie dran geklopft, um dieses Loch da in den Felsen zu kriegen und so. Das ist ein Vermögen wert und du willst es so einem Verbrecher zur Verfügung stellen. Und Josef sagt zu Pilatus, es ist nett, Pilatus, dass du dir solche Sorgen da machst und dir so einen Kopf machst um mein Grab, aber lass mal, ist nur für 3 Tage. Und wir wissen, natürlich ist es ein Witz, denn Josef von Arimathäa hat niemals im Leben gedacht, dass Jesus nur 3 Tage in seinem Grab drin liegen wird. Er dachte es für immer. Und ich muss mal gucken, wo ich dann, ich weiß nicht, wie alt er war, ob ich nochmal ein neues herkriege, bis ich sterbe, oder ob ich halt dann einfach mal so ein 3. Klasse-Begräbnis nur für mich kriegen kann oder so. Aber er dachte, er ehrt Jesus. Er macht ihm ein Riesengeschenk, indem er ihm sein teures Luxus-Felsengrab zur Verfügung stellt. Und Jesus ehrt Josef und macht ihm ein Riesengeschenk damit, dass er nur 3 Tage drin bleibt. Das ist die Pointe. Denn dass Jesus auferstanden ist, das ist das Beste, was Josef von Arimathäa passieren konnte. Und es ist das Beste, was uns passieren kann. Und es hat wirklich diese zweifache Bedeutung. Auf der einen Seite geht es darum, dass wir alle auferstehen werden. Und Jesus war nur der Erste. Wir bekommen Anteil an seinem Sieg, weil er auferstanden ist. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm unser Leben geben, dann werden wir da mit hineingenommen. Und dann werden wir ewig leben. Das Beste kommt noch. Für uns geht es nicht abwärts, es geht aufwärts. Es geht in die himmlische Ewigkeit. Und das ist eine Perspektive für unser Leben, die besser ist als alles, was sonst irgendwo zu haben ist. Es macht einen riesen Unterschied, ob du mit dieser Hoffnung lebst, dass das deine Zukunft ist, auf die du zugehst. Egal, welche Schwierigkeiten dazwischen noch kommen werden, es werden eine Menge sein, das wissen wir. Das Leben birgt Schwierigkeiten ohne Ende, aber das Ende steht fest und das Ende wird gut sein und das Ende wird voller Hoffnung sein, voller Leben sein. Es wird voller Liebe sein, wir werden für immer bei Gott sein. Das hat Jesus uns erworben an Ostern, als er auferstanden ist. Wir werden da mit hineingenommen. Und das andere ist, wir werden nicht nur auferstehen, wir können auch aufstehen. Anastasis ist Auferstehung, das bedeutet auch aufstehen. Wenn du unten bist, wenn du am Boden bist, wenn du hoffnungslos bist, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die dich klein halten wollen, die dir den Lebensmut weggenommen haben, dann kannst du die hinter dir lassen. Du kannst aufstehen, weil Jesus dich zu sich zieht, weil er dir seine Kraft zur Verfügung stellt. Egal was es ist, was dich zurückhält, was dich klein hält, ob das dein eigenes Versagen ist. Manchmal nehmen wir Dinge mit und wir schleppen sie jahrelang mit uns herum, weil wir wissen, das war nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Es war furchtbar, es war schrecklich. Aber du kannst es hinter dir lassen, weil Jesus dir vergibt und weil er dir sein neues Leben gibt. Wenn andere Menschen über dich schlimme Dinge ausgesprochen haben, vielleicht warst du noch ein Kind, als deine Mutter zu dir gesagt hat, aus dir wird nichts oder irgend sowas, das will dich vielleicht klein halten. Aber du kannst es hinter dir lassen. Mit Jesus kannst du aufstehen. Wenn irgendwelche Dinge in der letzten Zeit passiert sind, die dir die Hoffnung geraubt haben, wenn du entmutigt bist, wenn du arbeitslos geworden bist, wenn du dieses Eingesperrtsein unter Corona nicht mehr erträgst oder was auch immer, wenn du einen persönlichen Verlust erlebt hast, du kannst durchgehen, weil er dir seine Kraft zur Verfügung stellt. Wenn du mit Jesus lebst, kannst du aufstehen. Amen. Es gibt diesen lateinischen Begriff, der Mensch ist ein Homo erectus, er kann aufrecht gehen. Und das können wir im Glauben noch viel, viel besser als ohne. Er lenkt unseren Blick nach oben, da wo die Hoffnung herkommt, da wo die Kraft herkommt, da wo die Zuversicht herkommt. Das alles können wir abholen bei Jesus. Das ist die Kraft seiner Auferstehung, in der wir leben und in der wir vorwärts gehen und in der wir uns nicht unterkriegen lassen. Lasst uns mit Jesus auferstehen. Das werden wir tun, wenn unsere Zeit kommt. Und lasst uns mit Jesus aufstehen, heute schon, jeden Tag neu. Und ich möchte diese Frage an den Schluss stellen. Möchtest du, willst du mit Jesus, willst du auferstehen und willst du aufstehen? Und die erste Frage, willst du auferstehen, ist eine Frage vor allem an diejenigen von uns, die noch nie richtig Ja gesagt haben zu Jesus. Wenn du mit Jesus leben möchtest, wenn du ihm dein Leben gibst, wenn du sagst, Jesus, ja, ich will, dass du die zentrale Person in meinem Leben bist, derjenige, der mich führt, derjenige, der mein Leben lenkt, dann sag ihm das einfach. Und das werden wir jetzt gleich möglich machen, dass du das sagen kannst. Und wenn das passiert, dann hast du von einem Moment auf den nächsten ein anderes Leben, ein neues Leben, ein Leben, das für die Zukunft gepolt ist. Sag Ja zu Jesus und du wirst für immer bei ihm sein. Und an uns alle ist die Frage, was drückt dich nieder? Was hält dich gefangen? Wo sind deine Bindungen? Wo liegst du am Boden? Und Jesus fragt dich heute, willst du aufstehen? Wenn du an mich glaubst, dann kannst du meine Kraft in Anspruch nehmen. Dann kannst du empfangen, was ich dir zu geben habe. Und du wirst aufrecht gehen. Und du wirst ein Leben in Würde und Hoffnung führen. Und ich möchte euch jetzt einfach diese Frage nochmal so ganz direkt mitgeben. Wir hören ein bisschen Musik dabei. Spürt nochmal so in euch rein, hört mal, was da ist. Und dann möchte ich euch bitten, macht alle die Augen zu, hier in der Chapel, drüben im Foyer, auch daheim in euren Wohnzimmern. Und wenn das dein Wunsch ist, wenn du sagst, ja, ich will mit Jesus leben, ich will die Kraft seiner Auferstehung haben, die Kraft, die mich für ewig bei Gott hält, dann kannst du zu ihm ja sagen. Ich werde ein Gebet formulieren, dass du einfach mitsprechen kannst. Und wenn es Dinge gibt, wo du sagst, das möchte ich hinter mir lassen, weil es mich klein hält, weil es mich niederdrückt, dann darfst du aufstehen und ganz bewusst diese Kraft von Jesus, die Kraft seines Sieges, die Kraft seiner Auferstehung jetzt in Anspruch nehmen. Das kannst du tun im Glauben. Es ist nicht mehr notwendig dafür. Und ich möchte euch bitten, alle die Augen geschlossen zu halten. Und wer das für sich selber festmachen will heute, der steht einfach auf an dem Platz, wo er sitzt. Hier in diesem Raum oder drüben. Oder ihr könnt auch daheim in eurem Wohnzimmer es festmachen vor Gott, es ihm zum Ausdruck bringen. Ich will leben in dir, Jesus, in der Kraft deiner Auferstehung. Und deshalb stehe ich auf. Ein paar Momente der Stille, wo ihr das einfach tun könnt. Wenn ihr wollt, wenn ihr in der Kraft von Jesus leben wollt, steht auf. Sprecht einfach mit, wenn ich jetzt bete. Jesus, ich komme zu dir und ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich gebe dir mein Leben und ich sage ja zu dir. Und ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass du mir deinen Heiligen Geist schenkst. Ich danke dir, dass ich in dir von neuem geboren sein darf und dass ein neues Leben bereitsteht, in das ich hineintrete. Und ich lasse alles hinter mir, was mich zurückhält, was mich klein hält, was mich hoffnungslos macht, was mich niederdrückt, und ich stehe auf in deiner Kraft und ich gehe mit dir und ich danke dir, dass du mich erfüllst mit deiner Freude, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnung. Danke, Jesus. Amen.
Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig.